zu unserer letzten, glaube ich, ganzen Veranstaltung der diesjährigen Kampagne LHS Camp. Drittmal in der Stadt, um den Gedenken an die Lächerle-Gruppe in Mannheim ein bisschen guten Rahmen zu bieten. Zum gerade aktuellen Thema Kolonialismus und alles Weitere. Und natürlich als Tages.
Als Vorbemerkung: zunächst eine Herbstkampagne im Zeichen von Black Lives Matter und der zögerlichen, aber doch nicht mehr aufzuhaltenden Aufarbeitung der Kolonialgeschichte gehört in eine antifaschistische Kampagne auf die Auseinandersetzung mit dem, vor allem auch durch die Kolonialgeschichte und durch die Hinterlassenschaften des Faschismus geprägten Alltagsrassismen in den fünften Teilen der Bevölkerungskreise. Und ich muss gestehen, bei der intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema, da spürt man auch am eigenen Leib, dass man doch manchmal eine sehr arrogante Denke drauf hat im Vergleich zu den Problemen in der Welt, zu den Menschen, die unter Rassismus und Kolonialismus seit 500 Jahren unsägliches Leid erdulden mussten. Ursprünglich sollte auch der lokale Bezug etwas stärker Berücksichtigung finden, doch im Gespräch mit dem Archivum, dem Mannheimer Stadtarchiv, stellt es sich heraus, dass man da noch nichts zur Kolonialgeschichte hat, die Kollegen aber daran arbeiten. Und da habe ich meine Ambitionen, eine Mannheimer Ludwigshafener Kolonialgeschichte aus dem vorhandenen Archivalien zu ziehen, zurückgestellt und will das den Profis überlassen. Wir können das Ergebnis vielleicht in einer der nächsten Kampagnen vorstellen. Doch die aufflammende Diskussion um die geplanten Straßenumbenennungen im Rheinauer Kolonialviertel mit einem schönen Regionalbezug, der im zweiten und dritten Teil des Abends zur Sprache kommen wird. Dazu wird es auch Bernhard über seine Initiativen und Erfahrungen zu diesem Thema in Ludwigshafen berichten. Überschrieben ist der Abend mit die Verdammten dieser Erde und ihre rassistischen Unterdrücker. Die Verdammten dieser Erde, die kommen schon in dem Kampflied der internationalen Arbeiterklasse, der Internationale, werden die angesprochen, wacht auf, Verdammte dieser Erde, die stets zum Hungern mal noch zwingt. Vor 150 Jahren die Texte und heute brandheißer Aktualität. Diesen Bezug nahm auch Franz Fanon in seinem gleichnamigen Werk die Verdammten dieser Erde. Zitat und auch Fazit seiner Auseinandersetzung mit dem Rassismus und Kolonialismus. Hier zu sehen, verlassen wir dieses Europa, das nicht aufhört, von Menschen zu reden und ihn dabei niedermetzelt, wo es ihn trifft, an allen Ecken seiner eigenen Straßen, an allen Ecken der Welt. Ganze Jahrhunderte hat Europa nun schon den Fortschritt bei anderen Menschen aufgehalten und zieht ihr seine Zwecke und seinen Ruhm unterjocht. Ganze Jahrhunderte hat es im Namen seines angeblichen geistigen Abenteuers fast die ganze Menschheit erstickt. Dann kommt er zu dem Schluss, also meine Kampfgefährten, zahlen wir Europa nicht den Tribut, indem wir Staaten, Institutionen und Gesellschaften gründen, die von ihm inspiriert sind. 1961 die Verdammten dieser Erde. Fanons Werk gilt heute noch als das Manifest des Antikolonialismus. Der Autor ist ein auf Martinique geborener kritischer antikolonialistischer Psychiater, Politiker und Schriftsteller, der schon im Alter von 36 Jahren im Erscheinungsjahr seines berühmten Werkes 1961 an Leukämie verstarb. Das Werk ist nach Zurkamp Taschenbuchausgabe für 11 Euro im Buchhandel zu bekommen. Ich kann nur empfehlen, beispielsweise im Bücherladen Neckarstadt. Es gibt auch eine ausführliche und qualifizierte Zusammenfassung des Werkes auf getabstract.com. Das interessiert vielleicht den einen oder anderen. Dort sind alle möglichen Werke verschiedener Richtungen zusammengefasst, dargeboten. 50 Jahre später schaut Ziegler die Befindlichkeiten von UN-Diplomaten aus der sogenannten Dritten Welt am Beispiel der sri-lankischen UNO-Diplomatin Sarala Fernando im Zusammenhang mit einer von westlichen Ländern eingebrachten Resolution gegen den Völkermord im südsudanischen Bürgerkrieg, der dieser Resolution die Vertreter der sogenannten Dritten Welt nicht zustimmen wollten. Kann doch die hochgebildete Dame gegenüber Ziegler einen wütenden Zornesausbruch nicht unterdrücken.
Warum greifen Sie uns ständig an? Wir sind doch zivilisierte Menschen. Aber manchmal haben wir große Mühe, uns zu beherrschen, unsere Meinung nicht klar und deutlich zu sagen. Und dann fragt sie Ziegler erregt, und die Deutschen, was haben die nicht noch so lange Zeit getan? Und die Engländer, fährt Fernander fort, erinnern Sie sich, was sie mit den indischen Webern gemacht haben, um die indische Textilindustrie zu zerstören und das eigene Monopol durchzusetzen, haben sie den Webern, Männern, Frauen und Kindern die Finger gebrochen. Und bei uns in Sri Lanka haben die Engländer, als sie kamen, hunderttausende Hektar bestellten Landes, auf dem unsere Bauern lebten und arbeiteten, zu Wastelands, zu herrenlosem Ödland erklärt. Die Bauern wurden verjagt, hunderttausende von Dorfbewohnern sind verhungert, auf den Massengräbern, die mit den Leichen unserer Bauern gefüllt waren, haben die Engländer ihre Teeplantagen angelegt. Das beschreibt Ziegler hier in diesem Buch, der Hass auf den Westen, wie die armen Völker sich gegen den wirtschaftlichen Weltkrieg wehren. 2009, gut 50 Jahre nach Franz Fanon. Ziegler ist ein Soziologe, Globalisierungskapitalismuskritiker und war damals als UNO-Sonderberichterstatter unterwegs. Er schreibt dazu, in New York, in Genf, denkt die überwiegende Mehrheit der algerischen, philippinischen, senegalesischen, ägyptischen, pakistanischen, bengalischen, kongolesischen und weiteren Kollegen genauso wie Sie. Und tatsächlich stellt sich die Geschichte des Kolonialismus der letzten 500 Jahre als eine unendliche Kette solcher Massaker und Gräueltaten dar. Getragen von Profitgier, religiöser Verblendung, anmaßendem Rassismus und ausgeführt in unerhörter Brutalität hat das sogenannte christliche Abendland in dieser Zeit weite Teile der Erde unterjocht, mit einer blutigen Schreckensherrschaft überzogen. Hemmungslose Ausplünderung, Sklaverei und Völkermord traumatisieren die vergewaltigten Völker und verwehren ihnen dauerhaft eine eigenständige Entwicklung. Bis heute leiden sie unter der neokolonialen Vorherrschaft der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft. Ein Blick in die Kolonialgeschichte zeigt uns die Dimension dieses Geschehens. Nach der Vertreibung des Islam von der Iberischen Halbinsel, der sogenannten Reconquista, eines blutigen Kampfes, der von 722 bis 1492 währte, und der Eroberung Konstantinopels durch die Türken, 1453 wandte sich das Interesse der Iberer und zahlreicher italienischer Kaufleute nach Afrika und Asien. Man wollte sich mit der islamischen Welt nicht arrangieren, wollte sie umgehen, um an die Schätze, an die Märkte Chinas, Indiens zu gelangen. Einmal per Umschiffung des afrikanischen Kontinents, aber auch mit dem Versuch, die Westroute nach Indien zu erschließen. So erreichte Kolumbus, jetzt haben wir hier eine neue Folie, erreichte Kolumbus im Auftrag seiner spanischen und italienischen Auftraggeber eine Bahama-Insel, der den Namen San Salvador gab. Kolumbus beschrieb die Bewohner der von ihm entdeckten Karibikinsel als freundlich, reinlich, geschickt, hilfsbereit in vorkolumbianischer Zeit, wie zur Zeit der Ankunft der Spanier, war die Welt Mittel- und Südamerikas durch zahlreiche Hochkulturen geprägt. Inka, Maya, Azteken, auch die heutigen Zapatisten in Mexiko beziehen sich in ihrem Befreiungskampf auf eine solche alte Kultur. Im Schlepptau seiner Reise drangen immer mehr Abenteurer und raffgierige Existenzen, Geschäftsleute, Missionare in die neue Welt. Nach der Entdeckung der außergewöhnlichen Gold- und Silberschätze schwoll die Flut der Einwanderung weiter an. Hier sieht man grün die portugiesische Eroberung, gelb die spanische, und man sieht ja ganz, dass auch schon bis zum Pazifik hin die man sich bewegt hat, hier am Rande von Afrika, Küstenstreifen, die später dann Angola, Mosambik, da oben Somali, die Somali-Küste und im südasiatischen Raum, Südostasiatischen Raum, Timor, die Philippinen, wohin sich diese Kolonisation schon um 1515 ausgebreitet hatte. Die indigenen Völker erlagen in Amerika jetzt. Erlagen sehr schnell der Brutalität der überlegenen Waffen und einer besonders heutigen Schwäche, der ihres für die Krankheiten, die die Europäer eingeschleppten, nicht gewachsenen Immunsystems. Gerade heute in Corona-Zeiten ist das gut nachvollziehbar. Gut 30.000 Jahre waren die Völker Amerikas von der Entwicklung im Rest der Welt abgeschnitten. Sie hatten keine ausgeprägte Viehwirtschaft. Sie waren den Viren, die oft in großen Viehbeständen leben und dann auf den Menschen überspringen, nicht gewachsen. Während im Süden, die in Mittelamerika und Mexiko, die katholischen Iberer den Kontinent unterjochten, waren es im Norden puritanische Engländer, Einwanderer und Geschäftsleute aus England, Frankreich, den Niederlanden, später Iren, Deutsche, Italiener, osteuropäische Juden, die einwanderten und die eingeborenen Völker ins Abseits drängten. Vor allem in Lateinamerika standen zunächst die Arbeitskräfte für die Ausbeutung von Bodenschätzen und die Bewirtschaftung großer Plantagen nicht zur Verfügung. Karl Marx beschreibt das Hauptproblem des Kolonialismus im ersten Band des Kapitals, im Anschluss an die blutige Geschichte des Akkumulationsprozesses des Kapitals, wendet er sich der modernen Kolonisationstheorie zu und stellt fest. Das kapitalistische Regiment stößt dort überall auf das Hindernis des Produzenten, welcher als Besitzer seiner eigenen Arbeitsbedingungen sich selbst durch seine Arbeit bereichert, anstatt den Kapitalisten. Und weiter, wo der Kapitalist die Macht des Mutterlandes im Rücken hat, sucht er die auf eigene Arbeit beruhende Produktions- und Aneignungsweise gewaltsam aus dem Weg zu räumen. Auch wenn sich bei der Eroberung Amerikas noch nicht um ein ausgesprochenes kapitalistisches Projekt handelt, entspricht sich die ökonomische Logik doch. Auch im spätfeudalen Schottland musste man die Landbevölkerung mit Gewalt von ihren Äckern reißen, um sie dann als proletarische Massen in Fabriken und Bergwerken ausbeuten zu können. Das beschreibt Marx anschaulich in der ebenfalls im ersten Band des Kapitals abgehandelten ursprünglichen Akkumulation. Das erinnert stark an die Methoden, die in Sri Lanka angewendet wurden und die Fernandes gegen die Engländer ins Feld führt. In Schottland hat man die Ackerflächen in Weideland umgewandelt und somit die bäuerliche Bevölkerung überflüssig gemacht. Eine entsprechende scharfe Gesetzgebung und Verfolgung erreichte dann über eine gewisse Zeit, dass das Land entvölkert war und die Menschen verarmt in die Industriereviere zogen und dem Kapital ausgeliefert waren. In Lateinamerika funktionierte die Versklavung der indigenen Bevölkerung nicht in dem Maß, dass der Arbeitskräftebedarf der neuen Herren im Land gedeckt werden konnte. So kam ein grausamer Sklavenhandel in Gang, der Afrika Millionen Menschen entriss und in eine brutale Zwangsherrschaft führte. Charles Sieger schreibt, alle seefahrenden und handeltreibenden Nationen Süd- und Westeuropas beteiligten sich an der grausamen Verschleppung von mehr als 40 Millionen Menschen, die gewaltsam aus Afrika nach Amerika verbracht wurden. Rund 20% starben schon auf der Überfahrt. Die Lebensdauer eines Sklaven war in Südamerika mit 7 Jahren veranschlagt. Ein besonders unappetitliches Kapitel dieser Geschichte. Die Mannschaften der Sklavenschiffe haben in der Regel am Tag, bevor sie in See gestochen sind, von Alkohol enthemmt, die Frauen in diesem Schiff vergewaltigt, mit dem Ziel, so viel wie möglich davon zu schwängern. Denn eine schwangere Sklavin brachte auf dem Sklavenmarkt einen höheren Erlös. Die nächste Folie zeigt, wie die gesamte Welt in den nächsten Jahrhunderten von den Kolonialmächten unterworfen wurde. Asien wurde schon durch die Anklage Serrano Fernandes genannt. Hier hatten vor allem die Engländer eine blutige Spur gelegt. die kriegerische Eroberung Indiens, Krieg in Afghanistan, zwei Opiumkriege gegen China, mit der England zahlreiche Wirtschaftsinteressen durchsetzte und auch die Legalisierung des Opiumhandels, des Handels mit Opium, das England im Besitz des Iran produzieren ließ, durchsetzte. Die Niederländer beherrschten große Teile des heutigen Indonesiens, auch Portugiesen hatten zahlreiche Niederlassungen gegründet. Im Jahr 1905 schlug eine Koalition imperialistischer Staaten, bestehend aus Deutschem Reich, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Österreich, Ungarn, Russland und den USA, den chinesischen Boxeraufstand nieder, bezeichnet die Aussage des deutschen Kaisers bei der Verabschiedung der deutschen Truppen. Man wolle den Chinesen eine Lektion erteilen, sodass sich in Zukunft kein Chinese mehr wagen sollte, einen Deutschen auch nur scheel anzusehen. Bis Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts traten mit dem 1971 gegründeten Deutschen Reich, dem 1850 Vereinigten Königreich Italien und gewissermaßen auch mit dem 1830 unabhängig gewordenen Belgien verspätete Nationen mit kolonialen Ansprüchen in die politische Arena. So, jetzt haben wir hier eine Karte, die zeigt, wie die Welt 1914 aussah. Alles, was gelb ist, sind Kolonialgebiete. Rot sind die Kolonialmächte. Grün sind angeblich selbstständige Staaten. Aber wie man hier sieht, bei Mexiko, bei Südamerika, sind das natürlich auch Staaten, in denen die ehemalige Kolonialbevölkerung jetzt unabhängig vom Mutterland die indigene Bevölkerung unterjocht. Und bezeichnend ist, dass 500 Jahre lang in Lateinamerika kein Indigener einen Staat führen konnte. Morales war der Erste, der nach ca. 500 Jahren als Staatspräsident ein lateinamerikanisches Land repräsentierte, und das ist mittlerweile auch schon Geschichte.
Der Marsch hat die Wahl gewonnen.
Ja, gut, aber warte mal ab, ne? Das Deutsche Reich, ja, also wie gesagt, man sieht es hier schön, dass quasi diese, auch die USA, ist ja mehr oder weniger auch ein Land, in dem die indigene Bevölkerung an den Rande gedrängt und unterjocht ist. Man könnte also sagen, fast auf dem gesamten Globus haben sich diese brutalen Verhältnisse etabliert. Das Deutsche Reich als eine Macht mit unbedeutendem Kolonialbesitz hat sich gerne als unbeteiligter Schlichter in Streitigkeiten zwischen den Kolonialmächten empfohlen, hat allerdings auch selbst koloniale Ambitionen entwickelt nach 1871. Durch den Altdeutschen Verband, die Deutsche Kolonialgesellschaft und den Flottenverein wurde auf breiter Ebene dafür Stimmung gemacht. Auf der Kongo-Konferenz in Berlin gelang es Deutschland ebenfalls, seine kolonialen Ambitionen absichern zu lassen. Ab 1878 hatte der Journalistenabenteurer Stanley im Auftrag des belgischen Königs war der im Kongo unterwegs, um das Land aufzukaufen. Die Verträge, die Stanley mit verschiedenen Stammesoberhäupten abschloss, entbehren selbstverständlich jeglicher Rechtlichkeit. In fremder Sprache, der schriftlich kundig, signierten sie sittenwidrig abgefasste Vertragstexte, deren Tragweite sie überhaupt nicht einschätzen konnten. Die Berliner Kongo-Konferenz, zu der Bismarck eingeladen hatte, wurde, auf der wurden Vereinbarungen über die kolonialistische Macht bei uns in Afrika getroffen, zwischen den USA, dem Osmanischen Reich und den europäischen Mächten Österreich, Ungarn, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Portugal, Russland, Spanien und Schweden, Norwegen. Der Kongo wurde als Privatbesitz der Kongo-Gesellschaft quasi als Besitz des belgischen Königs Leopold II. Bestätigt. Es folgte dort eine Schreckensherrschaft, die Zeit der Kongo-Gräuel, die weltweit für Empörung sorgte und letztendlich dazu führte, dass der belgische Staat selbst die Verantwortung für die Kolonie übernehmen musste. Da gibt es die Geschichte von Menschen, denen die Hände abgehakt wurden, weil sie nicht genug Kautschuk aus den Wäldern herbeigeschafft haben und vieles mehr. Afrika war fast vollständig unter Engländern, Portugiesen, Franzosen aufgeteilt. Cecil Rhodes, der große englische Propagandist des Imperialismus und Begründer des Diamantenimperiums, De Beers, brachte brave Burenkriege vom Zaun, um den niederländisch-stämmischen Buren die gold- und diamantreichen Gebiete zu entreißen. Dies gelang ihm schließlich, seine Vision einer durchgängigen britischen Einflusszone vom Kap bis zum Mittelmeer stand eigentlich nur noch Deutsch-Ostafrika, so die Tanganyika, im Wege. Im Ersten Weltkrieg kämpften Kolonialtruppen der Großmächte an allen Fronten der Alliierten. Als der amerikanische Präsident Wilson das Selbstbestimmungsrecht der Völker proklamierte, glaubten auch viele versklavte Völker an eine bessere Zukunft. So fuhr beispielsweise der vietnamesische Revolutionär Ho Chi Minh zu den Friedensverhandlungen nach Versailles. Er hoffte bei der französischen Kolonialmacht, für die auch die vietnamesischen Truppen kämpften, die Freiheit zu erlangen. Doch Frankreich war zu keinem Zugeständnis bereit. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Kolonialmächte zu erschöpft, ihre Kolonien weiter unter ihrer Knute zu halten. Außerdem forderten die USA die Unabhängigkeit dieser Staaten. Mit anderen Worten auch die Zugänglichkeit für amerikanische Interessen. Doch trotz der Erkämpfung der staatlichen Selbstständigkeit sind die ehemaligen Kolonien noch immer in den Fängen der imperialistischen Wirtschaftsmächte gefangen. Rund 200 multinationale Konzerne, wie die Staatsbürokratien in den Metropolen und die Organisationen wie Weltwährungsfonds, Weltbank, diktieren nach wie vor die Geschäftsbedingungen. Und sie gehen in der Regel zugunsten der einzigen Kolonialmächte. Und hier bringt George Siegler wieder einen unerträglichen Widerspruch zur Sprache. Seit mehr als 500 Jahren beherrschen die westlichen Länder den Planeten. Dabei haben die Weißen nie mehr als 23,8% der Weltbevölkerung gestellt. Heute sind es kaum noch 13%. Daher sei die von den westlichen Finanzoligarchien aufgezwungene Weltwirtschaftsordnung das Produkt der einstigen Unterdrückungssysteme, insbesondere des Sklavenhandels und der kolonialen Ausbeutung. Und Ziegler stellt fest, die Unterjochung des Menschen setzt die Negation seiner Menschlichkeit voraus. Wenn der Herr, der Eroberer, den Menschen, den er in Eisen legt, als seinesgleichen und ebenbürtig ansehe, könnte er diese Verbrechen weder rechtfertigen noch seelisch verkraften. Wir sind auch heute noch nicht bereit, die Menschen außerhalb unserer Lebenssphäre als ebenbürtig anzusehen. Bestenfalls entwickeln wir ein Helfersyndrom und wollen Gutes tun. Auch das kann für die Betroffenen eine Art Beleidigung darstellen. Zur Doppelzüngigkeit des Westens, die den Menschen in der sogenannten Dritten Welt offenkundig ist, gehört, dass es kein Wartung in Sachen Menschenrechte, Demokratie und sozialer Sicherheit gab, in den Treiben der westlichen Welt. Ein Beispiel der schamlosen Doppelmoral bezeugt Thomas Jefferson, der zusammen mit Benjamin Franklin als Verfasser der Erklärung von Philadelphia, der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten war. Er sagt, wir halten es für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter sind Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit, dass zur Versicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingeführt worden sind, welche ihre gerechte Gewalt von der Einwilligung der Regierten herleiten, dass sobald eine Regierungsform diesen Endzwecken verderblich wird, es das Recht des Volkes ist, sie zu verändern oder abzuschaffen und eine neue Regierung einzusetzen und so weiter und so fort. Als Jefferson 1826 starb, hinterließ er seinen Erben unermessliche Ländereien in Virginia und die vollen Besitzrechte an mehr als 200 Sklaven. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. und diese Bereitschaft vom Rassismus verblendet, die Mehrzahl der Menschen auf dieser Welt nicht ernst zu nehmen und diese Ausbeutung zu tolerieren, der wendet sich auch Max Horkheimer zu, der Sozialphilosoph und führende Vertreter der Frankfurter Schule. Der kommt zu dem Ergebnis, dass Gesellschaften die Menschen entrechtet und ausgrenzt, wie man denn kein weiterer Gewalt und Unterdrückung in sich birgt, die dann auch gegen andere Gruppen ja prinzipiell gegen jeden Menschen sich wenden kann. Und das ist einfach unser Problem, dass wir in einer Klassengesellschaft leben, in der die Menschen entfremdet sind und ihre Unzufriedenheit, ihre Wut gegen andere wenden. Und wenn die herrschende Klasse es weiß, wie man damit umgeht, es ihr immer wieder gelingt, die Menschen aufeinander zu hetzen und solche Empfindungslosigkeit, solche Gleichgültigkeit und auch aktiven Rassismus zu produzieren. Das zu.
Ja,
da bin ich auf Punkt genau jetzt beim Karl Peters. Ja. Die Blutspur der Gewalt, das haben wir. Das Unwesen des Hängepeters, ja. Niederschlagung des Herero-Aufstandes in Deutsch-Südwest. Dann übergebe ich mal an dich.